Das Fischer-Spangenberg-Quartett hat hier aufgespielt mit einem Stück, das Christoph Spangenberg zusammen mit Heiko Fischer komponiert hat. Der Titel The Post Office. Das Office, das ist das deutsche Büro, auch wenn in diesem Fall Post eher mit Amt übersetzt wird. Aber egal, ob Post Office oder Postämter, so oder so, sie sind Schaltstellen der Bürokratie. Dort verschicken wir wichtige Dokumente, so mit Nachweis und Stempel und Rückschein. Und falls gerade der passende Umschlag fehlt, kein Problem. Im Postamt wird auch der Basisbürobedarf gedeckt, denn ohne Bürokram funktioniert unser Alltag nicht. Aber seit wann ist das so? Seit wann gibt es Büros und warum ist es gut, dass es sie gibt? Das fragen wir doch mal Dr. Stefan Stein. Er ist Kurator am Heinz-Nixdorf-Museumsforum in Paderborn. Guten Morgen, Herr Stein.
Guten Morgen.
Nixdorf, der Name steht für Computer und der hat in den 80er Jahren die Büros erobert. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was ist das erste Büro gewesen?
Wenn wir im westlichen Kulturkreis bleiben, dann würde ich sagen, dass das mittelalterliche Kloster das allererste Büro dargestellt hat. Denn damals war Schriftlichkeit und die Verwendung der überall vorhandenen lateinischen Sprache eigentlich nur Sache des Klerus. Selbst der König hat, selbst die großen Fürsten haben in Klöstern ihre Urkunden erstellen lassen und die einzelne Klosterzelle, wo dann an einem Schreibpult geschrieben wurde, war im Prinzip die Urzelle, Keimzelle des heutigen Büros.
Und was ist das Neue gewesen an dem Bürogedanken?
Ja, die Entwicklung des Büros beginnt eigentlich in der Renaissance, wo ein großes Kaufmannskontor herrscht, das noch eigentlich eine große Vielzahl von Funktionen verwalten, kassieren, Briefe schreiben, kommunizieren, Botengänge abfertigen und so weiter vorhanden ist. Und dann entsprechend über die Jahrhunderte hinweg bis weit ins 20. Jahrhundert hinein eine immer stärkere räumliche Aufteilung stattfindet. Immer mehr spezialisierte Tätigkeiten mit immer mehr spezialisierten Teilbüros findet statt.
Machen wir jetzt mal einen Zeitsprung zum Ende des 19. Jahrhunderts. Damals ist Arbeit in der Regel noch körperlich anstrengend gewesen, auf dem Feld, in der Fabrik. Ist das Büro für die Menschen damals, ich sag mal, eine Art Sehnsuchtsarbeitsplatz gewesen, weil auch sauber?
Insgesamt gesehen war es eine Erleichterung, eben nicht die harte körperliche Arbeit im Steinbruch auf dem Feld oder in einer damals oft sehr schmutzigen Fabrik mit extremen gesundheitlichen Belastungen vor sich zu haben. Trotzdem war das Büro kein Sehnsuchtsort, weil es an Düsterkeit, Trockenheit, normierter Arbeit eigentlich nicht gerade ein Paradies dargestellt hat.
Vor allem Frauen haben ja dann im Büro einen meist ersten und auch für sie attraktiven Arbeitsplatz gefunden. Ist das Büro so eine Art Ort der Emanzipation gewesen, kann man das sagen?
Durchaus. Gerade nach dem Ersten Weltkrieg, nach einem längeren Vorlauf immerhin, haben Frauen die vor allen Dingen unteren, schwächer bezahlten Posten in Büros unbedingt wahrgenommen. Wo das relativ gut wiedergegeben ist, ein bisschen überspitzt, ein bisschen kapriziert, aber immerhin Babylon Berlin. Die dortige Protagonistin zeigt eigentlich, was damals eine junge Frau war. Sexy, durchaus selbstbewusst, durchaus dem Symbol der neuen Frau, wie man das damals nannte, mit Bubikopf und so weiter entsprechend. Auch in der Öffentlichkeit eine Zigarette rauchen, das war auch nicht so selbstverständlich. Das Ganze hat durchaus seine spannende Parallele in dieser Vielzahl von jungen Frauen, die praktisch Tagelöhnerinnen mit der Schreibmaschine in der Hand sind. Das ist recht gut zu sehen, wo morgens also die Besprechungen dann stattfinden im Eingangssaal des Kriminalkommissariats oder so. Wer möchte diese oder jene Tätigkeit vollbringen? Und die Bürovorsteherin, eine ältere Jungfer, sucht dann eine bestimmte junge Frau aus. Die darf dann für einen Tag tippen. Ein Gegenstück dazu in der literarischen Welt ist Irmgard Keun, das kunstseidene Mädchen, wo das Ganze nicht so dramatisch mit Kriminalfällen und so weiter rüberkommt, wohl aber damit, dass eine junge Frau reüssieren will, selbstbewusst ist und eigentlich an den Alltagsgegebenheiten weitgehend scheitert.
Und dann ist das Büro ja dann auch immer der Ort der amorösen Begegnungen, ne? Das darf man auch nicht vergessen.
Man spricht allen Ernstes für die 1920er Jahre mit den Vielzahl vor allen Dingen junger Frauen, die in den Büros auftauchen, von einer Erotisierung der Bürowelt. Die darf natürlich nicht stattfinden. Die erotischen oder geschlechtlichen Darstellungen junger Männer und junger Frauen sollen natürlich Einhalt geboten werden. Und so bleibt es dann bei verstohlenen Blicken, zweideutigen Äußerungen, allerdings auch bei wirklich plumpen Belästigungen mit dem Klaps aufs Hinterteil und so weiter. Also das ist in Massen zu finden. Bei den Frauenärzten der damaligen Zeit zeigt sich durch den Anstieg der Geschlechtskrankheiten, dass die Promiskuität auch wirklich deutlich angestiegen ist.
Okay, jetzt kommen wir mal zur Einrichtung, die ja auch in Ihrem Museum gezeigt wird. Telefon und Schreibmaschine, klar, das sind die zentralen Gegenstände der modernen Büroarbeit dann gewesen. Was hat es noch alles gegeben an Gerätschaften, die es heute nicht mehr gibt?
Zunächst mal natürlich Stahlfeder und Federhalter und das Tintenfässchen, das obligatorische. Eine gute Handschrift war gefragt, eine übrigens auch nach heutigem Verständnis hervorragende stilistische Ausdrucksweise und Rechtschreibung. Fehlerhaftigkeit war kein Thema, also man musste schon wirklich sehr gut schreiben und formulieren können. Was heute kaum noch eine Rolle spielt, der Bleistift und die Bleistiftspitzmaschine. Da gibt es also ganze Generationen von Bleistiftspitzmaschinen, die dafür gesorgt haben, dass mit spitzem Bleistift auf Durchschreibebuchführung in riesigen Journalen eingetragen werden konnte. Das war also eine der Klassiker, die ich auch als Kind noch im Büro meiner Eltern vorgefunden habe.
Genau, das waren so Geräte, die waren an die Schreibtischkante angeschraubt und da konnte man mit einem großen Dreher die Bleistifte spitzen. Fand ich auch ganz toll. Da habe ich meine Buntstifte mitgespitzt. Großartig. In Ihrem Museum, dem Heinz-Nixdorf-Forum, zeigen Sie 5000 Jahre Geschichte der Kommunikationstechnik. Und da steckt ja die Kernaufgabe des Büros drin im Namen Kommunikation. Aber früher ist weniger gesprochen worden im Büro als heute, oder?
Kommt drauf an, würde ich sagen. In aller Regel muss man sagen, dass die Sozialkontrolle und die Diszipliniertheit in Büros, gerade in preußischen Zeiten, auch noch weit in den 20er, 30er Jahren wesentlich höher war als heute. Heute wollen und sollen sich Büromitarbeiter auch begegnen dürfen. Das ist heute eigentlich eher gewünscht, damals verpönt. Man hat also ganz klar disziplinierte Nicht-Sprechzeiträume einhalten müssen und sollte dann nur brav vor sich hinarbeiten unter dem gestrengen Auge des Bürovorstehers.
Also Tratsch und Flurfunk, die sind eher etwas Neueres und heute durchaus erwünscht.
Die waren damals auch schon durchaus gang und gäbe. Man findet in den historischen Nachrichten immer wieder Hinweise, dass die Leute sich dann mal hastig auf den Flur zurückgezogen haben, um sich mal auszutauschen. Oder vielleicht sogar auf die Toilette, um endlich einen Raum zu finden, der nicht sozial kontrolliert war.
Und vom Büro ist es ja nicht weit zur Bürokratie, steckt im Wort drin. Über deren Abbau wird in der Politik ja gerade sehr gerungen. Jeden Tag hören wir es in den Nachrichten. Ist das schon immer so gewesen, dass Büroarbeit als umständlich bis überflüssig gegolten hat?
Unbedingt. Also die Witze über Büro- und Beamtentätigkeit sind so alt wie das Büro selber. Also wenn man die zahlreichen Beschreibungen, übrigens auch aus dem Lebenslauf Goethes, der ja auch eine Zeit lang als Jurist tätig war und so weiter, mal wirklich für bare Münze nimmt, dann hatte man da wirklich wahre Aktengrüfte, wo sich also Papier endlos stapelte, dämmerdunkle Räume, schlecht belüftet, schlecht beheizt, von Papier geknister und Staub erfüllt. Also die Schilderungen sind geradezu horrend.
Ich krieg schon vom Zuhören eine Hausstauballergie. Heute sieht das zumindest in diesen modernen, angesagten Firmenbüros ganz anders aus. Sofas, Pflanzen, Schallatte und Kicker. Natürlich die angesagte Siebträger-Espressomaschine. Gleichzeitig gibt es aber das Homeoffice. Wir haben unsere Matinee heute zweites Zuhause genannt, das Büro. Ist das so? Wird der Ort Büro immer persönlicher?
Eigentlich ja. Also vom Großraumbüro ist man ziemlich weg. Wo es früher verpönt war, Bilder von den Kindern aufzustellen oder sowas, ist das heute selbstverständlich geworden. Die Räume sind kleiner, man versucht, einzelne Arbeitszellen zu bilden. Das Homeoffice ist gerade durch Corona noch mal massiv beschleunigt, mittlerweile gang und gäbe.
Und ist es Ihr zweites Zuhause?
Ehrlich gesagt, ein bisschen schon.
Okay.
Ja.
Herr Stein, danke für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank für Ihre Fragen und für Ihr Interesse.
Computer, Kopierer und Kicker. Wann ist ein Büro? Ein Büro im Museum des Heinz-Nixdorf-Forums in Paderborn ist die Ausstellung zur Kulturgeschichte des Büros zu sehen und mit dessen Kurator Stefan Stein habe ich gesprochen. Zweites Zuhause, das Büro, die Matinee in SWR Kultur trägt heute Ärmelschoner.